SR Info. Bilanz am Abend.
Forderungen und Debatten schon vor Beginn der Koalitionsverhandlungen und ein Rückzug im Saarland. Die Nachwirkungen der Bundestagswahl beschäftigen uns auch heute Abend nochmal ausführlich. Außerdem geht es um Verluste bei der Bundesbank. Das und mehr bis 18 Uhr. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Sie reden miteinander, in diesem Fall wohl darüber, wie man das aktuelle Regierungshandeln mit dem einer künftigen unionsgeführten Regierung abstimmen kann. Wahlsieger Friedrich Merz ist heute für etwa 1,5 Stunden im Kanzleramt mit Olaf Scholz zusammengekommen. Gespräche mit der Parteispitze der SPD über Koalitionsverhandlungen hat es auch schon gegeben. Weitere sollen folgen. Jan Zimmermann.
Über was in den ersten Spitzengesprächen beraten wurde, will der voraussichtlich neue Kanzler und CDU-Vorsitzende Merz nicht verraten. Dazu sei es noch zu früh. Er und CSU-Chef Söder übernehmen die Verantwortung für die Verhandlungen mit dem vermutlich neuen Koalitionspartner SPD. Merz will schnelle Entscheidungen, vor allem mit Blick auf 3 Themen.
Das eine ist in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Lage auf der Welt verändert sich jeden Tag. In dramatischer Weise, da braucht es eine handlungsfähige deutsche Regierung. Das zweite ist das Thema Migration. Auch hier braucht es schnelle Entscheidungen. Und das dritte ist das Thema Wirtschaft. Wir gehen jetzt auf das Ende des ersten Quartals 2025 zu. Die Lage der Wirtschaft ist nach wie vor sehr prekär, sehr kritisch. Und wir müssen eben schnell Entscheidungen treffen, damit es im Laufe des Jahres dann auch wirtschaftlich wieder aufwärts geht.
Der CDU-Chef hofft auf einen ausgehandelten Koalitionsvertrag bis Ostern. Söder sieht in der Koalition mit der SPD eine Chance für einen Neuanfang. Es brauche eine Regierung, die wieder Respekt genieße, sagte der CSU-Politiker. SPD-Fraktionschef Mützenich sagte, seine Partei werde sich vom Wahlsieger Union zu nichts drängen lassen. Für die SPD wird vermutlich Parteichef Klingbeil die ersten Verhandlungsgespräche mit der Union führen. Er soll auch neuer Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Bundestag werden.
Beim Wahlsieger zeigt sich heute derweil, wie schnell ein Rollenwechsel geht. Im Fall von Friedrich Merz besonders gut zu beobachten, wenn es um eine mögliche Lockerung der Schuldenbremse geht. Sabine Henkel.
Es ist dieser Satz von Friedrich Merz, der aufhorchen ließ.
Wir wissen alle, dass die Bundeswehr in den nächsten Jahren sehr viel mehr Geld braucht. Wie wir das organisieren, darüber müssen wir sprechen.
Sprechen will Friedrich Merz mit SPD und Grünen. Was für ein Move gleich am ersten Tag nach der Wahl. Denn als Oppositionsführer wollte Merz alles, aber nicht mit Grünen und SPD darüber sprechen, wie sie an der Schuldenbremse vorbei weiteres Geld für die Bundeswehr aufnehmen könnte. Heute, an Tag 2 nach der Wahl, muss Merz deshalb viele Fragen beantworten und bleibt dabei im Unklaren. Reform der Schuldenbremse in absehbarer Zeit? Nein. Sondervermögen? Vielleicht. Gespräche? Ja. Nichts Genaues weiß man nicht. Nur, dass Merz in der Vergangenheit mal viel deutlicher war.
Ich schließe eine Zustimmung meiner Fraktion zu einer Aufweichung der Schuldenbremse des Grundgesetzes heute von dieser Stelle aus hier erneut aus.
Ein Jahr und eine Bundestagswahl später schließt Merz neue Schulden nicht mehr konsequent aus. Die außenpolitischen Verhältnisse haben sich geändert. In den USA regiert Donald Trump und in Deutschland wohl bald Friedrich Merz. Der Oppositionsführer ist in der Realität eines Kanzlers angekommen, kommentiert die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge.
Die Situation, in der sich die CDU jetzt befindet, die hat Friedrich Merz schlichtweg alleine zu verantworten. Und deswegen, er muss mit uns reden.
Merz muss mit den Grünen und der SPD reden, wenn er das Grundgesetz ändern will, um neue Schulden aufzunehmen. Dafür braucht er eine Zweidrittelmehrheit. Eine komplizierte Angelegenheit. Im neuen Bundestag ist eine solche Mehrheit nicht möglich, weil AfD und Linke zu stark sind und als Mehrheitsbeschaffer ausfallen. Es wäre aber denkbar, dass die alte Besetzung des Parlaments darüber entscheidet. Ungewöhnlich, aber möglich. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich zeigt sich gesprächsbereit, aber nicht um jeden Preis.
Wir sind zu allem bereit, weil wir wissen, was es bedeutet. Aber ich will auch sagen, wir sind nicht zu etwas bereit, was nicht durchdacht ist.
Deutlicher wird die grüne Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge. Sie hat nicht vergessen, dass Merz als Oppositionsführer nichts an den Schuldenregeln ändern wollte. Jetzt ist der Spieß umgedreht. Merz braucht sie. Die Grünen können noch mal Macht ausüben. Deshalb stellt Dröge Bedingungen. Sie will die Schuldenbremse grundsätzlich reformieren, auch um Geld für die Wirtschaft zu haben.
Um das einmal so klar zu sagen, Warum sollte ich denn akzeptieren, dass wir allein über Sicherheit sprechen, wenn die gesamte deutsche Wirtschaft verlangt, dass die Schuldenbremse auch für die Wirtschaft reformiert wird? Wir sind vielleicht als Grüne dabei, die CDU als Wirtschaftspartei abzulösen. Dann übernehmen wir den Job an der Stelle. Aber ich werde für die deutsche Wirtschaft kämpfen.
Auch ein Satz, der aufhorchen lässt und bei der Union auf Ablehnung stößt. Eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse. Merz winkt auch heute ab. Und Wirtschaftspartei. Dieses Etikett will die CDU sicher nicht an die Grünen abgeben.
Sabine Henkel hat berichtet. Ja, und angesichts der Debatte um eine schnelle Reform der Schuldenbremse, bevor die vom Wähler verfügten Änderungen im Parlament wirksam werden, kann man sich ja die Frage stellen, ob das überhaupt korrekt wäre. Paragraphen und Parlamentspraxis sind jedenfalls eindeutig, wie Dietrich Karl Meurer erklärt.
In Deutschland gibt es keine parlamentslose Zeit, denn nach einer Wahl besteht der bisherige Bundestag weiter bis zur ersten Sitzung des neuen Parlaments. Das ist so im Grundgesetz geregelt, Artikel 39. Der 20. Bundestag kann also weiterhin Gesetze beschließen und er kann Regierungsentscheidungen kontrollieren. Tatsächlich kam es schon vor, dass das Parlament nach einer Wahl noch in alter Zusammensetzung eine wichtige Entscheidung getroffen hat. So kam im Oktober 1998 der alte Bundestag im Bonner Wasserwerk zu einer Sondersitzung zusammen, um über den Bundeswehreinsatz im Kosovo abzustimmen. Angesichts der humanitären Katastrophe war damals Eile geboten. Eine große Mehrheit der Abgeordneten stimmte für den ersten Kriegseinsatz deutscher Soldaten seit Bestehen der Bundeswehr. Das Beispiel zeigt, ein alter Bundestag bleibt handlungsfähig. Übrigens, ein neu gewählter Bundestag muss spätestens am 30. Tag nach der Wahl zusammentreten. Nach der Wahl am Sonntag, also spätestens am 25. März.
Eine der großen Veränderungen im künftigen Bundestag wird die Größe der AfD-Fraktion sein. 152 Abgeordnete wird die AfD künftig stellen. Für die wird sie auch mehr Platz brauchen als bisher. Nun beansprucht sie den bisherigen Sitzungsraum der SPD für sich, den Otto-Welz-Saal, benannt nach dem berühmten SPD-Abgeordneten, der der Errichtung der NS-Diktatur im Parlament Widerstand geleistet hat. Zu den Abgeordneten, die dort künftig tagen sollen, gehören nun auch zwei, die auch in der AfD bislang umstritten waren. Maximilian Krah und Matthias Helfferich. Krah saß bislang für die AfD im Europaparlament, wurde dort aber nach einer Reihe von Skandalen aus der Fraktion ausgeschlossen. Der Dortmunder Helfferich hatte sich 2017 als das, Zitat, freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Gabor Hallas berichtet über die Konstituierung der neuen AfD-Fraktion.
Es ist gar nicht so einfach, alle zu kontrollieren. Die AfD-Fraktion hat sich verdoppelt und schon ein Gruppenfoto ist eine kleine Herausforderung.
Sie sehen, ich stehe hier im Duett,
sagt Alice Weidel, als sie mit Tino Chrupalla vor Kameras und Mikrofone tritt.
Wir haben einen geordneten Laden.
Aber in diesem Laden gibt es einige, die könnten Unruhe reinbringen.
Ich bin mit einem großartigen Wahlergebnis gekommen und es ist ganz normal, dass man, wenn man auf Vorschlag einer Partei im Bundestag gewählt wird, auch deren Fraktion angehört. Also insofern habe ich diese Aufregung nie geteilt.
Maximilian Krah, gerade noch im Europaparlament, wurde jetzt direkt in den Bundestag gewählt. Er sorgt immer wieder für Ärger auf TikTok und der ein oder anderen Bühne.
Sei nicht Sojasön, sei Siegfried.
Unsere Vorfahren waren keine Verbrecher. Wir haben allen Grund, stolz auf unser Land zu sein.
Feministinnen sind alle hässlich und grässlich. Echt!
Im EU-Wahlkampf wurde Krah von der AfD noch versteckt. Erst Spionageverdacht gegen einen Mitarbeiter, dann ein Interview in einer italienischen Zeitung zur SS. Die Parteispitze ließ ihn fallen.
In solchen Situationen ist das Trainergespann gefragt. Es kann gezwungen sein, taktische Auswechslungen vorzunehmen.
Ich fand das übrigens ein sehr schönes Sprachbild, nicht? Ersatzbank ist ja nichts Schlimmes.
Nun ist Maximilian Krah zurück im Spiel. AfD-Bundestagsabgeordneter und anders als im EU-Parlament auch Mitglied der Fraktion. Und er versteht die ganze Aufregung nicht.
Ich wundere mich, wo das herkommt. Schauen Sie, ich war 2 Jahre Mitglied des Bundesvorstands. Ich habe mich noch nie nicht an Fraktionsdisziplin gehalten.
Einer, der sich bislang nicht an die Fraktionsdisziplin halten musste, ist Matthias Helfferich aus Nordrhein-Westfalen. Seit 3,5 Jahren im Bundestag.
Die Parole muss lauten, millionenfache Remigration statt Talerhohn.
Helfferich steht im Oktober am Rednerpult des Bundestages, trägt einen prolligen Anzug, seinen Stereotyp eines Migranten. Helfferich war bislang nicht Teil der Fraktion, denn er selbst hatte sich als freundliches Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet. Ironisch, wie er sagt, gegen Helfferich läuft ein Parteiausschlussverfahren im Bundestag, möchte er nun Kulturpolitik machen und davon hat er eine klare Vorstellung.
Also für mich ist, sag ich mal, rechte Kultur ist das Volkstheater. Das ist letztlich auch ein positiver Bezug zu Nation und Volk.
Helfferich und Krah sind nun beide Teil der Fraktion und könnten zwei Unruhestifter sein. Die Spitze hat das akzeptiert, so Fraktionschef Tino Chrupalla.
Ja, die Fraktion hat das so entschieden. Es gab auch keinen Widerspruch. Und von daher sind die beiden auch Bestandteil der Fraktion. Das ist ganz normal. Sie sind gewählt worden, auch von ihren Landesverbänden aufgestellt worden. Das ist Demokratie.
Besonders stark ist die AfD in Thüringen. Neu im Bundestag ist nun Stefan Möller, Co-Sprecher und Vertrauter von Landeschef Björn Höcke.
Er hat mir nur mitgegeben, dass ich mit ausreichend Selbstbewusstsein hierher kommen kann.
Mit Selbstbewusstsein aus einem Landesverband, der als gesichert rechtsextrem gilt.
Ich denke auch, dass sich das mit einem Wahlergebnis von 39% überlebt. Ja, weil ich meine, wer soll das noch ernst nehmen?
So wird es eine Fraktion, in der die extremen Stimmen noch lauter werden könnten.
Gabor Hallas über die konstituierende Sitzung der künftigen AfD-Fraktion im Bundestag. Im Bundestag nicht mehr vertreten ist ja künftig die FDP. Sie ist an der 5%-Hürde gescheitert. Der saarländische Landeschef der FDP und bis zum Bruch der Ampel einzige Saarländer in der Bundesregierung, Oliver Luxitsch, hat daraufhin bekannt gegeben, dass er den Landesvorsitz bei nächster Gelegenheit abgeben will. Die Partei ist nun also weder im Bundestag vertreten, noch sitzt sie im saarländischen Landtag und die Parteibasis im Saarland ist eher überschaubar. Die Diskussion, wie es bei der Saar-FDP weitergeht, hat begonnen und da kommt plötzlich ein altbekannter Name ins Spiel, wie Aaron Klein berichtet.
Einer, der sich für die FDP Saar in Stellung bringt, ist Christoph Hartmann. Von 2009 bis 2012 saarländischer Wirtschaftsminister in der Jamaika-Koalition unter Annegret Kramp-Karrenbauer. Hartmanns Name fällt in der Partei in letzter Zeit immer wieder. Man sieht ihn auch wieder bei FDP-Veranstaltungen, gerade bei den jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP. Hartmann selbst hat auf jeden Fall eine Vorstellung davon, wie eine neue saarländische FDP aussehen sollte.
Das müssen Junge und das müssen Alte sein. Und ich bin halt alter Fußballer und deswegen will ich gewinnen, wenn ich auf den Platz gehe. Aber ich weiß eben auch, dass ich nicht alleine auf den Platz gehen kann, sondern wenn, dass wir auf den Platz gehen müssen. Ich kann im Moment weder was ausschließen, also weder, dass ich, um in dem Bild zu bleiben, als Kapitän aufs Spielfeld gehe, noch, dass ich überhaupt aufs Spielfeld gehe. Das wird sich alles zeigen und zeigen müssen.
Jung und alt müssen gemeinsam auf den Platz, sagt Hartmann. Die Jungen, das wären in diesem Bild die Julis, die jungen Liberalen. Finden sie zumindest selbst. Felix Schick, Landesvorsitzender der saarländischen Julis, sagt:
Wir junge Liberale erwarten natürlich, Teil der Erneuerung zu sein. Wir erwarten, Teil eines neuen Teams zu sein und wir erwarten auch, ernst genommen zu werden. Das Saarland braucht Liberale, das Saarland braucht junge Liberale und auch die FDP.
Auf dem Platz stehen also die jungen Liberalen. Wäre Hartmann ein Wunschkandidat für die Julis? Mit ihm gesprochen habe man auf jeden Fall schon.
Durchaus ist er Hartmann ein Name, der einem relativ schnell in den Kopf kommt, wenn man über eine professionelle Neuausrichtung der Partei spricht. Uns würde das freuen, aber für uns ist wichtiger, dass es ein schlagkräftiges Team gibt und wie gesagt, eine erneute One-Man-Show mit wem auch immer verhindert wird.
Hartmann und die Julis als Zukunft für die Saar-FDP. Von beiden Seiten kommt kein klares Nein, man spürt aber die Sympathie. Und auf keinen Fall will man eine erneute One-Man-Show. Damit ist die Saar-FDP unter Oliver Luxitsch gemeint. 2011 hatte er den Landesvorsitz übernommen von Christoph Hartmann. Seitdem gibt es, außer Luxitsch, wenige prominente Namen in der saarländischen FDP. Wie findet er die Idee eines Hartmann-Juli-Teams?
Die Parteibasis muss entscheiden, wie man A, Personen findet, die ein Team bilden können, ja, und zum anderen auch einen neuen Aufbruch zusammenbringen. Insofern wird das jetzt, ja, die Gremien entscheiden, die müssen das ruhig entscheiden.
Die Freude über den neuen alten Namen bleibt verhalten. Aber auch Luxitsch betont, ein Team soll her. Mit dem Abschied aus der Berufspolitik scheint sich Luxitsch gut arrangiert zu haben.
Also erstmal bin ich dankbar, dass ich dreimal im Deutschen Bundestag auch gewählt wurde. Also ich glaube, ich konnte für die FDP und für die Bürgerinnen und Bürger viel bewegen. Werde das jetzt brav auf der ehrenamtlichen Gemeindeebene weiter tun.
Oliver Luxitsch gibt den Landesvorsitz ab. Die FDP soll im Saarland, das scheint Konsens, keine One-Man-Show mehr sein, sondern ein Team. Wer Kapitän dieses Teams wird und wer in der Mannschaft spielt, zeigt sich spätestens im April beim nächsten Landesparteitag der FDP.
Die FDP im Saarland muss sich neu aufstellen. Aaron Klein hat uns informiert. Hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Und da geht es jetzt weiter mit den Meldungen und Stefan Eising.
Die EU-Kommission will die europäische Stahlbranche vor Sonderzöllen der USA schützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte in Brüssel an, dass dafür noch im Frühjahr gemeinsam mit Branchenvertretern ein Plan ausgearbeitet werden soll. Sie sagte, die Stahlindustrie sei eine Schlüsselbranche für den europäischen Binnenmarkt und sei auch wichtig im Kampf gegen den Klimawandel. US-Präsident Trump hatte kürzlich Sonderzölle in Höhe von 25% auf Stahl- und Aluminiumimporte in die USA angekündigt. Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine sind im vergangenen Jahr auf schätzungsweise 524 Milliarden US-Dollar gestiegen, das Dreifache der erwarteten Wirtschaftsleistung des Landes für 2024. Das ist das Ergebnis einer Studie der Weltbank, der UNO, der EU-Kommission und der ukrainischen Regierung. Verglichen mit dem Vorjahr stiegen die Kosten um mehr als 7%. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verursacht laut der Studie vor allem in den Bereichen Wohnungsbau, Verkehr, Energie, Handel und Bildung hohe Wiederaufbaukosten. Die Wiedereröffnung des Parkhauses am Saarbrücker Staatstheater verzögert sich auf unbestimmte Zeit. Das hat der Betreiber Kupark dem SR auf Anfrage mitgeteilt. Grund sind laut Kupark Mängel, die gestern und heute bei der Abnahme durch externe Gutachter festgestellt wurden. Das Parkhaus ist seit dem Pfingsthochwasser im vergangenen Jahr gesperrt. Kritik daran hatte unter anderem das Theater geäußert. Die Wiedereröffnung der ersten Ebene war eigentlich für den kommenden Samstag geplant. Nach dem schweren Busunfall gestern Morgen in Saarbrücken ist die Unfallursache weiter unklar. Nach Angaben der Polizei soll sie nun durch einen Gutachter geklärt werden. Dazu würden die Spuren und die Ampelphasen an der Unfallstelle ausgewertet. Das werde voraussichtlich noch mehrere Tage dauern. Die beiden Linienbusse waren gestern an der Einfahrt zum Saarbasar frontal zusammengestoßen. Dabei wurden 33 Menschen verletzt, 9 von ihnen schwer. Der Sachschaden wird auf rund 600.000 Euro geschätzt.
Noch gibt es keine neue Bundesregierung, aber was die Bundesbank heute verkündet hat, das dürfte eine solche nicht erfreuen. Verluste nämlich. Jahrzehntelang hat die Bundesregierung verlässlich jedes Jahr von der Bundesbank Gewinne überwiesen bekommen. Mit Corona hat sich das geändert. In den letzten Jahren gab es kein Geld mehr von der Bundesbank für den Haushalt. Und jetzt hat die Deutsche Zentralbank also sogar miese gemacht. Und das stattlich. Ursula Mayer.
Angesichts eines Rekordverlustes im vergangenen Jahr beschwichtigt Bundesbankpräsident Joachim Nagel, die Bundesbank müsse keine Gewinne erzielen.
Für das Jahr 2024 ergibt sich ein Bilanzverlust von 19,2 Milliarden Euro. Ein Bilanzverlust hat die Bundesbank übrigens bereits in den 1970er Jahren ausgewiesen. Damit umzugehen ist also nichts grundsätzlich Neues.
Zuletzt hatte die Bundesbank 1979 einen Verlust gemacht. Damals war das Minus mit 2,9 Milliarden Euro deutlich kleiner. Der Grund für den Rekordverlust im vergangenen Jahr: die Bundesbank nahm weniger ein, als sie ausgab. Wenn Banken und Sparkassen dort überschüssige Gelder geparkt haben, musste sie ihnen wieder höhere Zinsen zahlen, vergleichbar mit Sparzinsen. Gleichzeitig nahm die Bundesbank weniger Geld ein. Denn sie hat viele festverzinsliche Wertpapiere in ihren Büchern, die warfen zuletzt kaum noch Zinsen ab. Gekauft hatte sie die Bundesbank im Auftrag der Europäischen Zentralbank schon vor Jahren, als die Inflation noch niedrig war. So sollte sie günstige Finanzierungsbedingungen schaffen, zum Konsumieren und Investieren anregen. Diese Wertpapiere würden nach und nach auslaufen, betont Bundesbankpräsident Nagel.
Der Höhepunkt der jährlichen Belastung dürfte also überschritten sein. Jedoch ist auch für die nächsten Jahre mit Verlusten zu rechnen. Gewinnausschüttungen an den Bund stehen daher auf längere Sicht nicht im Raum.
Schon seit längerem muss Berlin darauf verzichten. Zuletzt hatte die Bundesbank für 2019 Geld überwiesen. Damals hatte das Bundesfinanzministerium rund 5,8 Milliarden Euro bekommen. Seitdem ist kein Geld mehr in den Bundeshaushalt geflossen. Auch jetzt wieder nicht, meint Nagel.
So unerfreulich es ist, dass wir keinen Gewinn ausschütten können, so wichtig ist es zu betonen, die Bundesbank hat weiterhin eine solide Bilanz.
Denn sie verfüge über Gold- und Währungsreserven in Höhe von 267 Milliarden Euro. Und anfallende Verluste wolle sie mit künftigen Gewinnen verrechnen. Deshalb steht auch für Sabine Mauderer, die Vizepräsidentin der Bundesbank, fest.
Die positive Nachricht ist, die Bundesbank kann auch bei Verlusten ihre Aufgaben uneingeschränkt erfüllen.
Noch in diesem Jahr soll die Inflationsrate laut Bundesbank 2% betragen. Das sei im Sinne stabiler Preise ideal. Selbst wenn in den nächsten Jahren Verluste anfallen sollten, könnte das die Bundesbank nicht in eine Schieflage bringen, sagt der ehemalige Wirtschaftsweise Volker Wieland.
Zunächst mal gilt natürlich, eine Notenbank kann nicht pleite gehen, weil sie ja selbst das Geld, die staatliche Währung, staatlich ausgegebene Währung bereitstellt.
Allerdings könne das Vertrauen in die Bundesbank schwinden.
Ursula Mayer hat berichtet. Die Hamas ist für unzählige Tote und für zerstörte Leben in Israel und in Gaza verantwortlich. Die Aktivitäten der Terrororganisation in Europa sind nun Thema vor dem Berliner Kammergericht. Dort müssen sich seit heute 4 Männer verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft den im Libanon gebürtigen Angeklagten vor, für die Hamas in Europa tätig gewesen zu sein und sich um Waffendepots gekümmert zu haben. Als zukünftiges Anschlagsziel sollen unter anderem die israelische Botschaft in Berlin und die Airbase Ramstein im Gespräch gewesen sein. Ulf Morling berichtet.
Heute hat ein Pilotverfahren begonnen. Erstmals in Deutschland sehen sich Personen dem Anklagevorwurf ausgesetzt, sich als Mitglieder der ausländischen terroristischen Vereinigung Hamas beteiligt zu haben. Wir haben kurz nach dem massiven Terrorangriff der Hamas auf Israel einen Hinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz erhalten, der gerichtet war auf eine konspirative, waffenbezogene Operation der Hamas in Deutschland.
Sagt Bundesanwalt Jochen Weingarten zum Prozessauftakt heute. Die 4 angeklagten Männer sollen laut Bundesanwaltschaft sogenannte Auslandsoperateure der Hamas sein. Alle 4 sind im Libanon geboren, 2 von ihnen leben in Berlin, die beiden anderen in den Niederlanden. Beziehungsweise Italien. 3 Erdwaffendepots sollen in Bulgarien und Dänemark betreut bzw. ausgeräumt worden sein. Eine Kalaschnikow soll eine der Waffen sein und mehrere Pistolen, von denen zumindest eine auch nach Deutschland geholt worden sein soll aus einem der Waffendepots. Ein 3. Depot in Polen, mutmaßlich für Anschläge in Europa, war trotz mehrfacher vorgeworfener Suchaktionen nie gefunden worden, aber auch von den Ermittlern nie aufgespürt worden. Es sei der Hamas darum gegangen, zu dem Terroranschlag auf Israel am 7. Oktober 2023 möglicherweise flankierend Terroraktionen in Europa zu starten, so Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Als mögliche Anschlagsziele sollen in Betracht gezogen worden sein die israelische Botschaft in Berlin, aber auch die US Air Base in Ramstein und das Gebiet um den Tempelhofer Flughafen hier in Berlin.
Einer der 4 Angeklagten soll bereits 2019 für die Hamas das Erdwaffendepot in Bulgarien angelegt haben. Kurz vor dem Terroranschlag auf Israel im Oktober 2023 soll er von seinem Wohnort Berlin diesmal nach Dänemark gereist sein, um dort ein anderes Erddepot der Hamas zu inspizieren. Alle 4 mutmaßlichen Mitglieder der Hamas sollen im selben Monat dann in wechselnder Beteiligung mehrfach im Westen Polens unterwegs gewesen sein, um das bis heute nicht entdeckte Erdwaffendepot zu finden. 160 Seiten ist die Anklageschrift lang. Der ursprüngliche Hinweis auf die Angeklagten soll mutmaßlich unter anderem vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad gekommen sein. Die Angeklagten waren im Dezember 2023 verhaftet worden. Der Prozess wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland ist vorerst bis Ende des Jahres geplant.
Ulf Morling. Die Idee ist hoch umstritten und soll abschreckend wirken auf Menschen, die in Europa Asyl begehren könnten. Die Idee lautet, Asylverfahren außerhalb der EU durchführen. In die Praxis umgesetzt hat diese Idee die italienische Rechtsaußenregierung, oder sie versucht es zumindest. Seit Anfang Oktober ist ein italienisches Asylzentrum in Albanien in Betrieb, aber es steht seitdem leer. Denn italienische Gerichte haben die Migranten gleich zurück nach Italien geholt. Nun muss der Europäische Gerichtshof sich damit befassen. Von diesem Urteil dürfte abhängen, ob und wie das Asylzentrum in Albanien weiterbetrieben werden kann. Exuna Hüseini berichtet.
Mit ihrem Albanien-Modell will die italienische Regierung die Asylverfahren vereinfachen. Innerhalb von 28 Tagen soll über Asylverfahren entschieden werden, ohne dass die Geflüchteten Italien und damit EU-Boden betreten haben. Stattdessen sollen sie in Asyllagern in Albanien auf die Entscheidung warten. Schon auf dem Mittelmeer fangen italienische Grenzschützer Geflüchtete auf ihrem Weg nach Italien ab. Auf dem Schiff wird geprüft, wer für das Schnellverfahren in Frage kommt. Die Schnellverfahren sind rechtlich nur zulässig, wenn die Geflüchteten aus sogenannten sicheren Herkunftsländern kommen. Italien stuft etwa Bangladesch und Ägypten als sichere Herkunftsländer ein. Also werden vor allem junge, gesunde Männer aus Bangladesch oder Ägypten in die Asyllager nach Albanien gebracht. Dort müssen sie auf die Entscheidung über ihren Asylantrag warten. Hat der Erfolg, dürfen sie weiter nach Italien. Ansonsten müssen sie ohne Umwege zurück nach Hause. Für die betroffenen Menschen bedeutet dieses Vorgehen eine große psychische Belastung, kritisiert Wiebke Judith, rechtspolitische Sprecherin der Menschenrechtsorganisation Pro Asyl.
Und wozu das eben führt, ist, dass die Menschen extrem verängstigt, verunsichert, desorientiert dort angekommen sind. Denn die fragen sich natürlich auch, was mit ihnen eigentlich passiert. Die haben vielleicht Angst davor, längere Zeit inhaftiert und dann abgeschoben zu werden.
Zwei betroffene Asylbewerber hatten gegen das Vorgehen geklagt, mit Erfolg. Ein Gericht aus Rom entschied, Bangladesch und Ägypten sind keine sicheren Herkunftsländer. Das römische Gericht hatte noch Klärungsbedarf und rief deshalb den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg an. Der EuGH muss jetzt klären, unter welchen Voraussetzungen Länder als sicher eingestuft werden können. Rechtsanwalt Dario Belluccio, der einen der betroffenen Asylbewerber vertritt, erhofft sich von dem Verfahren auch die Klärung einer politischen Frage.
We have to decide if we want.
Wir müssen uns entscheiden, ob wir ein einheitliches Asylsystem in Europa wollen oder ob jeder Staat seinen einzelnen Weg gehen will.
Have to go by their way alone.
Rechtsanwalt Belluccio hat in der Verhandlung das Vorgehen der italienischen Regierung scharf kritisiert. Dabei seien in einigen dieser Länder bestimmte Gruppen von Menschen, etwa Homosexuelle, gefährdet und damit nicht sicher. Die italienische Regierung verteidigte dagegen ihr Vorhaben. Ein Land könne auch sicher sein, wenn es zumindest für den Großteil der Bevölkerung sicher ist. Gegenüber der Presse wollten sich die Vertreter der italienischen Regierung nicht äußern. Die EU-Kommission und einige EU-Länder wie zum Beispiel Ungarn sehen keine rechtlichen Bedenken beim Vorgehen Italiens. Mit all diesen Argumenten wird sich der EuGH in den nächsten Monaten auseinandersetzen. Ein Urteil wird es erst in einigen Monaten geben.
Fast genau 11 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden von Flug MH370 der Malaysia Airlines hat eine amerikanisch-britische Spezialfirma jetzt eine neue Suchaktion nach dem Wrack gestartet. Vor allem die Angehörigen der 239 Insassen aus 14 Ländern wollen wissen, was damals vorgefallen ist und hoffen, doch noch Antworten zu bekommen. Es könnte nun der letzte verzweifelte Versuch sein, das Rätsel um den Unglücksflug zu lösen. Jennifer Johnston.
Die Spezialfirma Ocean Infinity sucht mit Hilfe eines Tiefseeversorgungsschiffs und autonomen Unterwasserfahrzeugen den Meeresboden nach Spuren der vermissten Boeing 777 ab. Das berichten der australische Sender Nine News und der britische Telegraph. Die Unterwasserfahrzeuge seien in einer Tiefe von rund 4 Kilometern in absoluter Dunkelheit unterwegs. Die Suche findet etwa 1500 Kilometer vor der Küste von Perth in Westaustralien statt. Die Firma Ocean Infinity wolle sich die kommenden Wochen auf ein Gebiet von rund 15.000 Quadratkilometern und 4 Orte konzentrieren. Dort sei das Wrack nach Ansicht von Forschern am wahrscheinlichsten zu finden. Die Firma Ocean Infinity hat ihren Sitz in den USA und Großbritannien. Sie hat im vergangenen Jahr mit der malaysischen Regierung einen Deal ausgehandelt. So zahlt die Regierung nur rund 70 Millionen Euro, wenn die Firma die verschwundene Maschine findet. Dank neuer Forschungsergebnisse und modernerer Technik seien die Chancen heute größer als damals, im Jahr 2018, als Ocean Infinity das letzte Mal erfolglos nach dem Wrack gesucht hat. Flug MH370 verschwand vor 11 Jahren, im März 2014, auf dem Weg von Malaysia nach China. Das Flugzeug wich aus bis heute ungeklärten Gründen vom Kurs ab und verschwand von den Radarschirmen. Es wurden nur ein paar Wrackteile gefunden, die an verschiedenen Küsten angeschwemmt wurden. Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den 239 Insassen aus 14 Ländern und dem Flugrekorder fehlt bis heute jede Spur. Es ist eines der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte.
Jennifer Johnston hat berichtet. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht geht es regnerisch weiter, wenn auch mit Pausen. Die Tiefstwerte liegen nachts zwischen 6 Grad an der Saar und bis 3 Grad auf den Höhen. Morgen Vormittag zieht der Regen ab. Ab dem Mittag gibt es dann einen weitgehend trockenen Wechsel aus Sonne und Quellwolken und nur noch vereinzelt Schauer. Höchstwerte morgen 6 bis 10 Grad. Am Donnerstag dann erst wolkenverhangen und regnerisch. Später gibt es dann auch Sonne, aber auch immer noch Schauer. Das Ganze bei maximal 6 bis 10 Grad. Auch am Freitag wechselhaft mit Sonne, Wolken und einzelnen Schauern. Nachts friert es dann langsam wieder und tagsüber wird es noch 5 bis 9 Grad warm. Das war's dann für heute von der SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen Abend noch. Tschüss.